Fabian Kienbaum führt in der dritten Generation die Personal- und Managementberatung Kienbaum. Der frühere Handballprofi engagiert sich gegen rechts, fordert mehr Lust auf Arbeit und kämpft für Empowerment. Ob dazu auch Kunst etwas beitragen kann, erfahren Sie in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehmann.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Ja, Fabian, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Schön, dass ihr hier seid.
Wir fangen ja immer mit einer persönlich-biografischen Frage an, die lautet: Wie bist du zur Kunst gekommen?
Durch meine Eltern.
Das ist eine sehr kurze und knappe Antwort, auch eine schöne, aber vielleicht kannst du das noch ein kleines Stück ausführen.
Also in der Tat sind wir mit Kunst um uns herum aufgewachsen, haben manchmal die Sensibilität erlernen dürfen, mit Kunstwerken liebevoller umzugehen, als wir das gemacht haben, wenn wir den Ball gegen irgendetwas warfen oder irgendwie was runterkrachte. Also die sehr viel Malerei war in unserem Haus und wir waren rabaukig und es ist viel auch runtergeflogen, irgendwo gegengeflogen. Und das hat sehr, sehr früh meine Sensibilität, zumindest was die Gegenstände der Kunst anbelangt, jetzt nicht für die Kunst selbst, geschürt und bin damit ganz früh aufgewachsen.
Das ist jetzt ja so ein sehr materieller Zugriff auf Kunst, der dann biografisch auch total nachvollziehbar ist. Gibt es denn unter diesen Kunstwerken, mit denen du groß geworden bist, eins, das eine besondere Rolle gespielt hat, sei es, weil es dir halt runtergefallen ist, du es abgeschossen hast oder weil es doch noch was anderes irgendwann mit dir angestellt oder du mit ihm in eine Beziehung getreten bist?
Es war in der Tat jetzt ein materieller Einstieg. In der Retrospektive habe ich diesen Zugang nochmal anders gespürt, und zwar im Studium. Ich habe unter anderem in London studiert. Da war ich viel in Galerien unterwegs oder beispielsweise auch mal in der Tate. Und da habe ich zum ersten Mal eigentlich diese ganze frühere Anwesenheit der Kunst gespürt. Und ich erinnere mich tatsächlich an ein Werk, das du fragst. Ich weiß gar nicht mehr, es war nicht ausgestellt oder es war irgendein Katalog oder so. Ich habe es irgendwo gesehen. Es war irgendein Werk von Imi Knöbel, glaube ich. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Es war ein langes Werk und da gab es auch immer Ärger, weil manchmal beim Putzen Spritzer gegen dieses Kunstwerk gekommen sind. Das heißt, das war teilweise da und dann musste das wieder weg, weil es restauriert werden musste. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal sehr sinnbildlich mit Imi Knödel auseinandergesetzt. Die vielen Jahre dazwischen war die Kunst Präsenz, aber sie hatte jetzt nicht so Einzug in meinen Kopf, meine Seele oder wie auch immer, habe ich sie erst später gespürt.
Ich würde an der Stelle einen kleinen Schlenker machen, bevor wir auch wieder zur Kunst zurückkommen. Wir haben ja viele ZuhörerInnen, die sich für Kunst interessieren und wir sind hier in einer Unternehmensberatung. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht, fällt dir wahrscheinlich einfach zu sagen, aber vielleicht ist es auch komplizierter heute geworden, was eine Unternehmensberatung heute so macht.
Also Beratung ist ein sehr breiter Begriff. In den einfachen Worten unseres Gründers, meinem Großvater, hat er immer gesagt, Kienbaum hilft, Probleme lösen. Und ich glaube, das macht Beratung am Ende des Tages auch noch. Es gibt immer irgendwelche Herausforderungen, kennen wir auch. Da freut man sich, wenn man vielleicht Beratung erfährt, in Anspruch nehmen darf. Und das machen wir. Wir sind darauf konzentriert, dass wir Organisationen und Menschen beraten. Das bedeutet, wir sind immer bei Fragestellungen rund um Transformation und Führung involviert. Und das kann beispielsweise bedeuten, Fragestellungen wie, können wir uns eigentlich sagen, ob wir die richtigen Leute haben, um unsere Strategie, die wir uns jetzt erdacht haben, in die Umsetzung zu bringen.
Und jetzt kommen wir hier rein in eure Unternehmensberatung und man sieht ja überall Kunst, das sehen unsere Zuhörer nicht, aber das ist wahrscheinlich kein Zufall.
Das ist kein Zufall, das ist eine wunderbare Fügung. Das hat mit unserem Vater zu tun, der in den 70er Jahren in Berlin studiert hat, sich sehr früh angefangen hat zu sammeln und dann früh die Kunst in die Unternehmung getragen hat. Und die Sammlung ist über die Jahrzehnte gewachsen und ihm war es immer ein Anliegen, seine Passion auch für die Mitarbeitenden zugänglich zu machen. Und jetzt sind wir ja hier in Köln. Ursprünglich kommen wir ja aus Gummersbach. Dort hing die Kunst auch schon. Aber jetzt hier in dem Gebäude, in dem wir sind, das ist mal ursprünglich erbaut worden von Philip Morris als Forschungs- und Innovationszentrum Europas gar. Und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es ist ein sehr lichtdurchfluteter Bau mit hohen Decken. Und das war damals in der Tat auch ein schöner Umstand, dass es in gewisser Weise einen musealen Charakter an verschiedenen Stellen hat und darüber die Kunst auch nochmal ganz anders wirken kann.
Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr euch überall da beschäftigt, wo es auch um Transformation, also Problemlösung, Transformation geht. Unser Podcast, der ja über Kunstgesellschaft und Transformationen handelt, versucht ja mitunter zu ergründen, warum oder welche Rolle kann Kunst spielen. Habt ihr, also ist die Kunst bei euch dekorativ, weil sie so gut hier in diese Räume passt, oder bemerkt ihr dadurch ein anderes Arbeiten oder sind Künstler sogar Teil eurer Zusammenarbeit oder eure Auseinandersetzung mit der Welt oder mit den Unternehmen?
Ich glaube, alles von dem, was du gerade ausgeführt hast, wir verstehen das als Angebot. Ich gehe davon aus, dass einige Gäste, ob das jetzt Klienten sind, Kolleginnen und Kollegen, das als dekorativen Charakter wahrnehmen. Und was wir aber bewusst versuchen und schüren wollen, ist ein Angebot der Auseinandersetzung. Und ich sag mal vereinfacht, wir sind ja selbst in gewisser Weise Künstler. Also wir sind auf der einen Seite Handwerker, aber wir sind auch Künstler. Und wir haben in unserem eigenen Transformationsunterfangen, haben wir auch stark mit Künstlern, und jetzt mal hier Gattung, nicht Malerei, aber Musik, haben wir gearbeitet. Und ich glaube, wir hätten das nicht gemacht, wenn wir nicht schon einen gewissen Vorsprung gehabt hätten, was Kunst bedeuten kann für uns hier bei Kienbaum. Und das hat uns vor einigen Jahren sehr, sehr intensiv geholfen, weil ihr müsst euch eben vorstellen, jetzt gerade in der Beratung, man sehr viel kognitiv unterwegs. Und die Frage war immer, über welches Medium können wir eine gesunde Form der Emotionalisierung kreieren, um uns auch wirklich zu erreichen in der Veränderung. Und da sind wir bei Künstlern gelandet und das tat uns damals sehr, sehr gut.
Da würde ich gern mehr drüber erfahren. Du hast gesagt Musik, wart ihr dann alle, war das dann hier ein Techno-Club und ihr habt getanzt bis zum Umfallen oder Derwisch-Trance oder sphärische Klänge oder alles oder klassische Musik, weil das was mit Werten zu tun hat oder was? Kannst du es nochmal ausführen?
Ja, also es gab mehrere Züge. Es hat begonnen, es war anlassbezogen, da haben wir, damals hatte mein Vater sein Jubiläum. Ich glaube, es war sein 75. Geburtstag oder sein 40. Jahr hier bei Kienbaum. Und das hat so die Dinge in Bewegung gebracht. Da haben wir mit einem Pianisten zusammengearbeitet. Und warum erwähne ich das und warum ist mir das so im Kopf geblieben? Weil es total interessant war, mit jemandem zusammenarbeiten zu dürfen, der uns allein immer mal wieder auf unsere Sprache hingewiesen hat. Ja, das ist ja manchmal so, wenn man sich in so einer Bubble bewegt, jetzt auch gerade hier. Man operiert ja unglaublich viel mit Anglizismen und er hat uns immer wieder dafür versucht zu sensibilisieren. Aber was wollt ihr denn genau damit ausdrücken, was ihr sagt? Ja, und das war so der Startschuss. Und dann haben wir, Stichwort klassische Musik, haben wir mit jemandem zusammengearbeitet. Ich würde mal sagen, großes Wort, aber es war wieder eine Art Performance-Kunst mit einem slowenischen Violinisten, Miha Pogacnik, gibt es auch einen TEDx-Talk zu. Und der hat uns mit auf eine Reise genommen, im wahrsten Sinne. Und da ging es eben wirklich sehr konkret um die Frage, wie kann Musik bei Transformation unterstützen? Und es gibt von Sharma, das heißt Theory U, ist ein Deutscher, der am MIT lehrt. Und man durchläuft bei diesem Transformationsprozess wirklich ein U, also von dem Anfang. Und dann ist man irgendwann natürlich so am Bodensatz angelangt, bis es wieder nach vorne geht. Und mit dem haben wir zusammengearbeitet und da hat er uns hier mitgenommen. Es war sehr, sehr einprägsam.
Das interessiert uns natürlich noch weiter. Du bist, habe ich gelesen, Teil einer Initiative gegen den Rechtsruck, wo verschiedene Familienunternehmen versammelt sind. Die eigentliche Frage war, ob das auch Teil eines Beratungsauftrages ist. Aber die andere Frage ist, wenn man Teil dieser Initiative ist, wie schafft man das oder wie geht man davor? Und spielt vielleicht auch künstlerisches Denken eine Rolle, aber uns interessiert natürlich generell das Thema Transformation an dieser Stelle.
Verstehen uns, also es ist ein Privileg, in einem Unternehmen tätig sein zu dürfen. Ich habe das auch immer als so empfunden und gleichzeitig Unternehmer sein zu dürfen. Und damit ist für mich persönlich immer auch einhergegangen, eine gewisse Form gesellschaftlicher Auftrag, mich einbringen zu wollen, den gesellschaftlichen Diskurs mit zu geleiten. Ja, ich würde jetzt nicht zwangsläufig sagen, bestimmt, das ist groß, aber meine Denkweise, meine Überzeugung und weil wir auch viel uns mit Haltung auseinandergesetzt haben, hier für uns auch das Thema Purpose herausgearbeitet haben bei Kienbaum, war das für mich immer die logische Konsequenz daraus. Also mein Unternehmerdasein ist auch immer ein Teil von einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und jetzt konkret mit dieser Frage zu der Initiative, die haben wir 2019 lanciert. Das war im Prinzip in den Folgejahren der Geflüchtetenbewegung in Deutschland, weil wir eben dieses Aufkommen der AfD und den Rechtsruck und aber auch diese aufgehitzte Atmosphäre gespürt haben. Und dann haben wir uns damals eben sehr bewusst eingesetzt für weltoffene Toleranz. Das war eine Gruppe von 40 Familienunternehmen. Und wir haben das jetzt in diesem Jahr vor den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern eben neu aufgesetzt. Und die Kampagne hat dann sehr, sehr stark an Zuspruch und auch an Unterstützern gewonnen, weil, ich meine, das ist offenkundig, allein in 5 Jahren ist das gesellschaftliche Klima, hat sich wirklich nochmal sehr, sehr stark verändert. Das merkt man allein anhand der Zuschriften, die wir bekommen, ob der Positionierung. Und es war aber gut zu sehen, dass da sehr, sehr viele sich auch eingeladen gefühlt haben. Warum? Das ist vielleicht so ein bisschen ein Phänomen bei Familienunternehmen. Wir sprechen ja nicht umsonst häufig von so Hidden Champions. Damit ist ja gemeint Marktführer in bestimmten Nischen und Segmenten. Aber ehrlicherweise häufig auch politisches und gesellschaftliches Engagement in gewisser Form auf einem regionalen Kreis fokussiert, reduziert. Und hier war es jetzt mal bewusst, auch Menschen einzuladen, zu sagen, aber wir sind alle Teil von der Gesellschaft und macht doch mit und steht ein für das, was uns wichtig ist, insbesondere die Werte der liberalen Demokratie. Und das ist der Hintergrund der Initiative und da wollen wir auch mehr draus machen. Also damals war das im Prinzip kampagnengeprägt, jetzt wieder. Und jetzt wollen wir das aber weiterdenken und weiterspinnen, weil ich glaube, genau diese Bewegung, dieses Engagement ist ungemein wichtig.
Das macht ihr auch jetzt vor der Bundestagswahl, wo ja mit AfD und BSW sozusagen ja auch sagen Akteure sind, die rechtspopulistisch, linkspopulistisch unterwegs sind.
Genau, es ist interessant. Diese Kampagne hat enormen Zuspruch gewonnen, weil dann im thüringischen Wahlkampf Höcke bei irgendeinem Fest auch nochmal bewusst sich gegen diese Familienunternehmen, die heuchlerischen Familienunternehmen, die sich der Kampagne angeschlossen haben, gesprochen hat. Und darüber hat es überhaupt erst die große mediale Aufmerksamkeit erfahren, was interessant ist, weil es in gewisser Weise entlarvend war, weil es war jetzt ja gar nicht ausgelobt als eine Anti-AfD-Kampagne. Sie wurde natürlich in der medialen Zuspitzung gerne dazu gemacht, aber das war gar nicht der Hintergrund der Kampagne als solche, sondern es war eben ein Einstehen für. Und so sind wir zusammengekommen, genau. Und deshalb jetzt vor dem Hintergrund, dass die Bundestagswahl ja auch nochmal deutlich früher ist, sind wir umso stärker und schneller aufgerufen, jetzt eben zu gucken, wie können wir dieses Momentum halten.
Du hast vorhin gesagt, als es um den Violinisten ging, dass ihr ja sozusagen als BeraterInnen in eurer Denkweise stark kognitiv sprachgetrieben seid und dass ihr auch darauf hingewiesen wurdet mit diesen Anglizismen, was ihr denn damit überhaupt meint. Und du bist ja Co-CEO dieses Unternehmens und normalerweise heißt CEO ja Chief Executive Officer. Ihr übersetzt es anders, du bist Chief Empowerment Officer. Was steckt hinter dieser Verschiebung von Executive zu Empowerment? Was treibt dich da an?
Das ist in der Tat eines der Ergebnisse, die wir in Zusammenarbeit mit Mia Pogacznik erzielt haben. Warum? Weil die Herangehensweise und die Frage auch, welche Kultur wir hier kreieren wollen, natürlich auch mit der Sprache zu tun hat und letzten Endes mit den Rollen, die wir definieren. Und er hat dann ein bisschen spaßeshalber, aber auch ernst gefragt, dieses E, wofür steht denn das eigentlich? Also Executive im Sinne von dann aber auch exekutieren. Und wenn wir das jetzt mal fortspinnen und bewusst zuspitzen, im Sinne von Führung als Command- und Control-Verständnis auf der einen Seite versus, was erfordert denn eigentlich heute der Zeitgeist? Wie wollen wir uns miteinander begegnen? Wie übersetzen wir Führung? dann hat das sehr viel damit zu tun und das traf eben auch genau den Kern unserer Überzeugung, zu sagen, wir wollen hier ein Umfeld kreieren, das am Ende auf Befähigung setzt, wo wir Rahmenbedingungen schaffen, die wir, wo wir nicht nur dem fachlichen Anspruch gerecht werden, sondern wo wir hoffentlich ein Umfeld schaffen, wo Menschen individuell wachsen dürfen, persönlich. Und deshalb haben wir das dann in Empowerment übersetzt. Und seitdem ich diesen Titel trage, ist es lustig, es ist irgendwie immer wieder Gesprächsthema. Empowerment hat auch danach irgendwie, ist in häufiger in vieler Munde. Manchmal gibt es auch, wir haben jetzt ja auch, wir sind ja zu zweit, wir machen das ja als Co-CEOs, wir haben jetzt sogar schon zwei Empowerment Officers, also es wächst.
Hat der ja ein Zugriff, so dass man sagt, wow, cool, ne? Also von Empowerment, Ermächtigung, Beteiligung und so weiter. Aber man könnte jetzt auch sagen, so die Power steckt immer noch drin. Ist immer noch sozusagen so ein Machtbezug. Und okay, fängt jetzt nicht mit E an, aber warum nicht sozusagen Freiheit oder Sinnhaftigkeit oder Freude oder so? Warum ist da immer noch das Machtding drin?
Also irgendwie Macht ausüben mag ja manchmal negativ konnotiert sein, aber so empfinden wir das gar nicht. Ist ja schon, wir haben immer so gedacht, der Befähigungsgedanke wirklich kraftvoll. Ja, also wir haben eher an Energie gedacht. Purpose für uns haben wir in diesem Prozess auch entwickelt, hat auch sehr viele Referenzpunkte tatsächlich zu der Arbeit mit den Künstlern, ist bei uns übersetzt in: Wir möchten bei Potenzialentfaltung unterstützen, also turning potential into progress, sagen wir. Also es ist auf der einen Seite Potenzial entwickeln, immer individuell, organisational, und der Fortschrittsgedanke. Also auch bewusst differenzieren, nicht nur Wachstum, kann Wachstum bedeuten, aber Fortschritt kann sich ja auch anders übersetzen. Ja, Fortschritt kann ja auch sein, man macht vielleicht einen lateralen Schritt, ja, muss ja nicht zwangsläufig immer dieses höher, schneller, weiter sein. Und das hat alles darin kulminiert. Und so sind die Punkte von Sinn, Befähigung, Potenzialentfaltung, Fortschritt und ganz stark aber auch, weil du jetzt Macht und Power sprachst, haben wir für uns hier eher übersetzt in Energie und Dynamik. Das ist am Ende das, was uns als Dienstleistungsunternehmen auch ausmacht. Wir wollen Energie und Dynamik spüren, aber auch übertragen.
Und das würde mich zu einer Doppelfrage motivieren. Du hast auf der einen Seite gesagt, seitdem das so heißt, wirst du auch immer öfter darauf angesprochen. Jetzt ist natürlich vielleicht noch interessanter, was es auch für eine Wirkung auf der einen Seite erzielt. Also man sagt ja auch, Sprache schafft Wirklichkeit. Also, und es ist ja vielleicht erstmal ein Anspruch, den man formuliert, aber welche Wirklichkeit folgt daraus nach innen und was lernt man vielleicht auch daraus für das Thema Gesellschaft? Ne? Also wir sprachen über den Rechts. Also was müsste anders laufen? Denn wir sprechen ja gerade immer davon, von denen, die abgehängt sind, die Verluste erleiden, die das nicht mehr haben. Was nimmt man daraus mit, sozusagen aus der Arbeit nach innen in deinem Unternehmen? Und was würdest du an Erkenntnis daraus auch mit weiter nach außen in Richtung Gesellschaft nehmen?
Also ich habe immer gesagt, in der Endausbaustufe ist dieser Gedanke zu Empowerment führt eigentlich dazu, und ich erkläre gleich, was ich damit meine, dass wir uns eigentlich abschaffen. Und das bedeutet, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da sind wir etwas prädestiniert dafür, aber in Rollen zu denken. Und ich glaube, es gibt Phasen und es gibt Aufgaben und man kann Beiträge leisten. Immer so stark jetzt auch ein schöner Anglizismus, Impact, wie kreiere ich Impact? Dass wir immer gesagt haben, wir durchlaufen jetzt diese Phase und in der Phase kann ich in dieser Rolle operierend hoffentlich den größtmöglichen Beitrag leisten. Aber irgendwann sind wir hoffentlich so weit entwickelt und haben einen anderen Reifegrad erreicht, dass wir wiederum was anderes brauchen. Und ich glaube, dieser Grundgedanke, der ist total wichtig und relevant, weil ansonsten leider Starrheit entstehen kann. Ne? Das erleben wir immer wieder, wenn wir das Gefühl haben, Mensch, warum halten denn irgendwelche Leute so an diesen Ämtern und all sowas fest? Das ist doch furchtbar. Ja? Das hat natürlich irgendwie mit damit zu tun. Und übersetzt für die Gesellschaft, glaube ich, ich bilde immer Analogie aus meinem kleinen Kosmos in Bezug auf Gesellschaft. Ja? Ich weiß, und auch Politik. Ich weiß, dass man das nicht immer hundertprozentig machen kann, aber ich glaube, vieles ist schon wahr oder zumindest anwendbar. Man hat ja immer Zyklen Ja, und das ist auch in einem Unternehmen so. Und Herausforderungen verändern sich. Und damit verändert sich natürlich auch die Form der Ansprache, aber auch die Zumutbarkeit. Und jetzt erleben wir natürlich ein gesellschaftliches Klima, was uns sehr, sehr viel abverlangt. Und da springt es uns ja förmlich an. Und das ist in einem Unternehmen immer auch so, dass Führung hochrelevant ist. Und Führung hat dann ganz, ganz viel mit, ja, ich sag da immer zu, irgendwie adäquate Kommunikation. Ja. Menschen, ist ja auch so ein berühmtes Bonmot, Menschen dort abholen, wo sie sind. Ja, aber wo sind sie denn eigentlich? Aber wie mündig sind sie auch, ja? Und was ist eben zumutbar? Und ich glaube, dieser Grundgedanke, das ist meine liberale Überzeugung, Zumutbarkeit, Mündigkeit, Befähigung, uns Menschen auch hier den Deutschen zuzutrauen, dass wir aus dieser Phase wieder herauskommen können, geschieht eben auch durch Orientierung. Und das ist so mein Gedanke, wenn ich drauf gucke. Ja? Befähigung, Orientierung stiften hat ganz, ganz viel damit auch den Führungsfiguren zu tun, die uns umgeben.
Ja, und also die gesellschaftlichen Diagnosen sind ja so, dass im Grunde, außer auch eine Erklärung für diese, sagen wir mal, für den Rechtsruck oder für den Ruf nach dem scheinbar alten oder alten Werten, ist sozusagen, du sprachst eben von Fortschritt. Gerade dieser Fortschrittsglaube oder der Glaube an den Fortschritt fehlt, weil ja neben der Phase, in der wir sind, oder neben der Phase natürlich tatsächlich auch mit Klimawandel und anderen Dingen ganz andere Bedrohungen auf uns warten. Und die spannende Frage bei der Transformation ist ja, und da seid ihr ja auch, finde ich, als Berater gefragt, woher kommt der neue Zukunftsmut? Dass man sich eben nicht nur das Vergangene wünscht, sondern dass wir, wie du auch sagst, nach vorne gucken. Denn das ist ja eigentlich irgendwie der Mut, der, glaube ich, fehlt.
Ja, total. Aber da würde ich sagen, das ist für mich meine 1-1-Analogie. Ich glaube, die ist zutreffend. Wir müssen definieren, wer wir sein können und wer wir sein wollen. Und jetzt übersetzt auch, weil Wirtschaft eben ein absoluter Treiber ist, am Ende ehrlicherweise auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Sicherheit, weil der Gerechtigkeitsgedanke ja maßgeblich auch durch eine funktionierende Wirtschaft getragen wird. Wir müssen das definieren, damit wir ein Zukunftsbild entwickeln. Und das, meine Observation, das fehlt uns aktuell. Und darüber sind dann vermeintlich einfache Antworten. Ja klar, die springen uns an. Make America Great Again, also auf welche Greatness wird referiert, ja, das ist dann eben auch so eine Frage. Ich glaube, wir müssten dieses Zukunftsbild formen und das wird dann natürlich konkret, wenn man es durchdekliniert. Also wenn wir jetzt irgendwie alle feststellen, oh, unsere Automobilindustrie, die mag wahrscheinlich perspektivisch nicht mehr die Rolle spielen, die sie einmal innehatte, aber was tritt an ihre Stelle und wie kann dann eben auch ein staatliches Verständnis diese Entwicklung mit unterstützen. Ne? So, ich glaube, da stehen wir gerade. Und gleichzeitig, glaube bei allem dem, was man berechtigterweise kritisiert, ist es noch wichtiger, uns vor Augen zu führen, welche Stärken in uns liegen und wo wir wirklich es hoffentlich gelingt, das wieder freier zu setzen. Ne? Weil wenn wir uns irgendwie in der Tristesse dann suhlen, dann kommen wir nicht wirklich weiter. Das ist so der ganz schmale Grat, durch den wir gerade laufen.
Genau, aber politisch gesehen, wenn du sagst, die Autoindustrie ist ja ein sehr gutes Beispiel, dann müsste es ja eigentlich dahin gehen, neue Zukunftsbilder von Mobilität zu entwickeln, aber du bist natürlich in der politischen Gestaltung, meine Wahrnehmung, gerade total gefangen darin, doch zu sagen, wir schließen überhaupt kein Werk, beispielsweise Volkswagen-Diskussion, sondern wir halten das. Aber es braucht doch eigentlich dann neue Zukunftsbilder.
Das stimmt, aber das ist zum Beispiel auch so, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben ja in Deutschland eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartnerschaft muss jetzt darüber befinden, wie beispielsweise bei Volkswagen Lösungskonzepte aussehen können. Ich glaube, die Phänomene sind jetzt vielen Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten bekannt. Aber es ist nicht Aufgabe der Politik, jetzt zu intervenieren und irgendwelche Empfehlungen von der Seite zu geben oder gar, da fielen ja Vokabeln wie Werke müssen behalten werden, wie auch immer. Das, glaube ich, ist eben der falsche Weg. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, ich meine, das würde jetzt abendfüllen werden, aber was die Rahmenbedingungen für Deutschland und für produzierendes Gewerbe natürlich nicht so sind, dass wir im globalen Wettbewerb aktuell bestehen können, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir dürfen uns dann aber gleichzeitig auch nicht wundern, wenn wir jetzt all diese Schocknachrichten erhalten und bekommen, weil das ist dann irgendwann die Konsequenz der Rahmenbedingungen, die wir natürlich geschaffen haben. So, und ich glaube, dass das eine mag ja das andere bedingen. Wenn wir diese Entscheidung treffen, dann müssen wir dazu stehen, aber dann durchlaufen wir wirklich das Tal der Tränen, dann können wir nicht wieder Korrekturen vornehmen. Aber, das ist der Punkt von eben, wohin führt uns das? Und das ist aktuell nicht geklärt und das braucht es.
Du hast ja ein Buch mit herausgegeben, was kürzlich erschienen ist, mit dem schönen Titel Zukunft im Widerspruch, wie Deutschland sich jetzt neu erfinden muss. Und da formulierst du die These, dass Führungskräfte transformationale, strategische und ethische Führung übernehmen müssten. Ich kann mir jetzt unter strategisch sehr viel vorstellen. Klar, Zieldefinition, wie setze ich es um? Transformational auch. Nicht das Erhalten, was da ist, sondern wie eben gerade beschrieben, neue Zukunftsbilder entwickeln, die man dann strategisch umsetzt. Und jetzt kommt das ethisch. Ist es nicht eine totale Überforderung an Unternehmen, dass sie ethisch führen sollen und das gerade in Zeiten, wo sozusagen politisch so vieles so kontrovers diskutiert wird? Oder muss man genau deshalb diese Forderung stellen?
Also genau, ein vermeintlicher Widerspruch. Also das Zukunft im Widerspruch setzt jetzt genau bei diesen Fragestellungen an. Wir haben durch Corona bedingt, ich hole einmal kurz aus, damit ihr den Zusammenhang gut verstehen könnt. Wir haben gespürt, was macht eigentlich Führung jetzt auch in Organisationen, was macht das eigentlich aus? Und wo haben sich vielleicht einige Unternehmen von anderen unterschieden? Und dann wollten wir das tiefer legen. Was war es denn jetzt? Und was herrscht denn, wenn ihr jetzt so die Führungsstile bezeichnen müsstet, eurer Führungskräfte, was würdet ihr sagen? Was spielt eine Rolle? Was spielt rein? Und ein Muster, das sich ausgebildet hat, war Mut. Und Mut fordern wir ja gerade an vielen, vielen Stellen. Das wollten wir tiefer legen. Und dann haben wir geschaut, und das ist jetzt das konkrete Ergebnis daraus. Auf der einen Seite, man kann immer wieder so Analogien bilden, auf der einen Seite ist es natürlich so, was du auch gesagt hattest, das Stichwort strategische Führung, langer Horizont und strategische Führung, vielleicht auch nochmal stärker übersetzt auf das Thema Unternehmensführung. Aber auf der anderen Seite geht es ja vor allen Dingen um die Menschenführung. Und damit spielt dann auch die ethische Komponente eine Rolle. Und wenn es gelingt und ethische Menschenführung am Ende natürlich auch in der Wahrnehmbarkeit der Unternehmung als solche, weil wir haben ja ganz viel auch über Purpose, Sinn, Wahrnehmung und wenn Menschen über Haltung sprechen, was ist denn Haltung am Ende? Wo zeigt sich Haltung, wenn wir irgendwie X, Y, Z gutheißen? Wo positionieren wir uns klar dafür und wo übersetzen wir dann unsere Meinung und Haltung, das, was wir gerne verbalisieren, vielleicht auch eher in einem internen Kontext, konkret in Aktionen? Und deshalb haben wir gesagt, und das ist eben auch diese, das ist ja eigentlich These, Synthese, also Antithese und Synthese. Also in der Dialektik versuchen wir immer irgendwie was in vermeintlichen Widerspruch zu setzen, um dann zu sagen, es geht aber, Stichwort Fortschritt, es gibt einen Weg. Und den können wir gehen. Und bei der Führung, glaube ich, liegt der genau dazwischen. Es ist nicht die Antwort auf alles. Wir bewegen uns irgendwie in einem fluiden Raum. Aber sich dessen gewahr zu werden, hilft dann, entsprechend Orientierung stiften zu können.
Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir aus der sozusagen Kunst kommend glauben, dass man Fantasie braucht und auch Fantasie trainieren kann. Du hast jetzt vorhin ganz viel über Mut gesprochen und über Freiheit. Und die Frage ist, kann man auch diesen Mut zur Freiheit trainieren? Kann man das sozusagen lernen? Haben wir das eh schon und es muss nur empowered werden? Und was sozusagen kann ich als Zuhörerin jetzt machen, wenn ich sage, ja klar, ich brauche, also Mut ist gut, brauchen wir für Veränderung? Man sagt ja auch, wo nimmt man den her? Hast du da aus eigener Erfahrung oder aus dem, was ihr vermittelt, einen Tipp?
Also ich glaube, man kann das üben. Das mag im Kleinen stattfinden und im Großen. Ich meine, solche berühmten Sachen wie, springe ich jetzt vom Zehner oder springe ich nicht? Wenn ich einmal gesprungen bin, dann fällt mir der zweite Sprung vielleicht einfacher. Was mir Fantasie geschenkt hat und was ich in meinem Kopf immer wieder habe, ist dieses Bild, weil ich eben von Theory U sprach. Ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Konzept, weil gerade sind jetzt ja die, ist ja das Buch von Angela Merkel entschieden und da wurde ihr immer nachgesagt, sie denkt vom Ende her, was auch immer das heißt, ja. Und in dieser Theory U geht es aber darum, dass beispielsweise, wenn man sich jetzt ein Kunstwerk anschaut oder eine Leinwand, ja immer die Frage ist, wie entsteht denn das Werk als solches und was kann man eigentlich beobachten? Ist das der Prozess, also währenddessen man das macht? Oder hat der Künstlerin oder die Künstlerin, wenn er oder sie sich der Leinwand nähern, vielleicht schon das Werk vor Augen? Und das hat mich immer total animiert, in meiner Vorstellung zu sagen, wenn sich irgendwas manifestiert hat, wo wir uns vielleicht hinbewegen können, dass ich das dann mit Mut in Angriff nehmen möchte, um da auch keine Traktion oder Geschwindigkeit zu verlieren. Und so habe ich mich hier in dem Unternehmen, natürlich nachdem ich auch so ein bisschen angekommen war, wurde ich, glaube ich, mutiger, weil sich so Zukunftsbilder geformt haben in der Vorstellung dessen, wo wir uns hoffentlich hinbewegen können. Und so habe ich mich da ein bisschen eingegruft und ich glaube, ich wurde mutiger. Und Mut in gewisser Form hat sicherlich, weil du eben darüber sprachst, ich weiß jetzt nicht, ob es das ist, was mir Sicherheit schenkt, aber dieser Gedanke von psychologischer Sicherheit oder einen Raum zu haben, in dem man sich eben wohlfühlt, wo man eine Anerkennung und einen Respekt erfährt, hat mich mit diesen mehreren Faktoren im Laufe der Zeit mutiger werden lassen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Also das bedeutet jetzt gar nicht, dass ich jetzt danach hasche oder so, dass man irgendwie etwas vielleicht zugebilligt bekommt oder geschenkt bekommt, was nicht aufrichtig ist, sondern auch natürlich Kritik gehört dazu, wenn man vielleicht manchmal falsch abgebogen ist oder hoffentlich Leute um einen herum hat, die einem klar sagen, hey, vielleicht solltest du da und darüber nachdenken. Auch das hat mich mutiger werden lassen. Ehrlicherweise vielleicht auch in der Frage, was teile ich und was teile ich nicht, ist ja auch so ein Führungsthema, ja. Also zeige ich Schwäche, zeige ich Verletzlichkeit, wie gebe ich mich? Und mit diesen Faktoren, die ich jetzt gerade ausgeführt habe, wurde ich persönlich mutiger und ich glaube in der Tat, man kann das erlernen und häufig wächst man auch mit und daran.
Also Mut lernen, Mut ausprobieren, sich im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn man ihn nicht hat, trauen, mutig zu sein in kleinen Schritten. Wir bedanken uns für dieses Gespräch, freuen uns, dass wir die Perspektive der Unternehmensberatung heute erstmalig in unsere Podcast-Reihe aufnehmen konnten und bedanken uns für das sehr offene Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.